Wer die Sachen im Voraus mit Gott bespricht und dann dementsprechend handelt, der kommt nachhaltiger weiter, er kommt weiter, sein Leben gelingt und er arbeitet nicht nur, arbeitet, sondern er arbeitet auch nicht an Gott vorbei, sondern eben mit Gott. Ich habe mir einen Text ausgesucht für heute, der dabei sehr hilfreich ist, damit unser Leben gelingt, über den aber nicht so oft gesprochen wird. Und ich denke, tut uns sicher gut, ist sicher sehr aktuell. Aus dem 2. Korintherbrief, die Verse 11 bis 18. Ich lese vor aus der Neuen Luther-Übersetzung. O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt, eng aber ist in euren Herzen. Gebt uns, was wir euch geben. Ich rede wie zu meinen Kindern und macht auch ihr euer Herz weit. Also wir sehen, in diesen ersten drei Versen geht es um das schwierige Verhältnis des Paulus zur Gemeinde in Korinth. Zieht nicht unter fremdem Joch mit Ungläubigen. Und jetzt folgen fünf Vergleiche, die zeigen sollen, dass das einfach absolut nicht geht. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial, das ist der Satan? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Paulus zitiert da einige Stellen aus dem Alten Testament. Also im zweiten Teil unseres heutigen Textes spricht Paulus über unser Außenleben. Wir haben nicht nur ein Innenleben, für das wir verantwortlich sind, in uns selbst oder in der Gemeinde. Wir leben auch in einer Beziehung zur ungläubigen Außenwelt. Wie Jesus sagt, wir sind zwar nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind immer noch zu 100% mittendrin. Und auch für diesen Bereich gibt uns die Schrift Anweisungen. Und das wird mein Hauptthema sein heute. Zuerst aber noch ein paar kurze Worte zu dem, was Paulus sagt in den ersten drei Versen. Nein, es geht zurück. Also, wir müssen zusammenarbeiten. Warum ist das Verhältnis des Paulus zur Gemeinde in Korinth so spannungsgeladen? Wieso? Beziehungsweise ihr Verhältnis zu ihm eigentlich? Die Antwort ist ganz einfach. Paulus hat vom Herrn, so schreibt er, am Anfang des Römerbriefes, den Auftrag erhalten, unter allen Nationen den Glaubensgehorsam aufzurichten. Und die Betonung in diesem zusammengesetzten Wort liegt auf Gehorsam. Der Gehorsam, der sich aus dem Glauben zwangsweise ergibt. Und in Ausführung dieser Mission ist er gekommen, auch bis Korinth, und der Herr hat gesagt, mach weiter, go on, da ist ein großes Volk für mich in dieser Stadt. So war es dann auch. Allerdings, und das hat sich bald einmal herausgestellt, war der Glaube war mehr ihre Sache als der Gehorsam. Was ihren Glauben anbelangt hat, bescheinigt ihnen Paulus, dass sie tolle Redner haben, jedes Charisma und jeder Erkenntnis. Da fehlt überhaupt nichts. Dass sich aber mit dem Gehorchen schwerer getan haben, die ja die neuner Form ist, sagt die Schrift, auf unserem Glauben hin. Das hat er schon bald einmal gemerkt. Schon in den 18 Monaten, in denen er bei ihnen war, schreibt er im Rückblick: Ich konnte eigentlich zu euch nicht wie zu geistlichen Menschen sprechen, sondern zu fleischlichen, die einfach so handeln, wie es ihnen gelöst hat, zu Unmündigen in Christus. Und als Paulus dann weg war, wurde es ja nicht besser, sondern es wurde noch schlechter. Paulus wäre ja aber nicht Paulus, wenn er jetzt die Flinte ins Korn werfen würde. Er konnte zwar nicht ständig in Korinth sein bei diesen Leuten, aber er konnte ihnen zumindest Briefe schreiben. Also schreibt er ihnen Briefe, in denen er natürlich nichts anderes macht, als weiterhin ihren Gehorsam einfordert. Darauf, und das sehen wir hier, werfen sie ihm vor, dass er sie einengen würde. Ist nicht wahr, sagt er. Ich enge euch überhaupt nicht ein. Ihr seid beengt in euch selbst. Also die Gebote Gottes engen uns nie ein, sondern sie machen uns frei. Unser Eigensinn, unsere Eigensucht zieht uns das Herz zusammen. Niemals die Beugung unter Gottes Wort. Wenn wir unser Herz aufmachen für seine Gebote, dann führt er uns in die Weite und wir machen gute Erfahrungen. So, kommen wir jetzt aber zum Hauptvers. Das ist Vers 14. Zieht nicht unter fremdem Joch mit Ungläubigen. Ich werde heute sprechen über vier wichtige Bereiche in unserem Leben, in denen wir nicht mit Ungläubigen unter fremdem Joch ziehen sollen, damit es uns gut geht und damit wir Gott nicht verunehren. Es ist der Bereich Ehe, es ist der Bereich falsche Ökumene, es ist der Bereich Geschäftsleben und es ist auch der Bereich Solidarität, Hilfeleistung. Und ich werde mich dabei des abschreckenden Beispiels eines Mannes aus der Bibel bedienen, eines Königs. Da sind diese alten Geschichten ja aufgeschrieben, damit wir nicht in die gleichen Fallen tapsen wie die damals. Und ich werde sprechen über einen lieben Bruder, der aber in diesem einen Punkt total unbedarft war und darüber hinaus, und das ist das Tragische, von Gott praktisch überhaupt nicht korrigierbar. Das gibt's. Also Gott hat mit diesem Mann sehr viel Mühe gehabt. Er hat ihm insgesamt, davon schreibt die Schrift, vielleicht waren es sogar mehr, vier verschiedene Propheten geschickt, aber sie haben in seinem Denken, in seinem Verhalten schlussendlich kaum was ausgerichtet. Es ist die Geschichte von König Josaphat, die ich heute mit euch betrachten möchte. Und bevor wir damit uns abgeben, möchte ich noch eines ganz klar stellen, dass die Bibel an keiner Stelle lehrt, dass wir mit Ungläubigen keinen Kontakt haben sollten. Wie sollten wir keinen Kontakt haben, wenn wir doch das Salz der Erde sein sollen? Ein Salz, das nur im Tiegel bleibt, das kann seine Funktion nicht erfüllen. Es gibt aber einen Punkt, der dabei nicht überschritten werden darf. Das ist der Punkt, wo wir uns in eine Abhängigkeit begeben, eine Schicksalsgemeinschaft, aus der wir ohne Schaden nicht mehr herauskommen. Mitgegangen heißt, mitgefangen, mitgehangen. Ich werde heute nicht alle Bibelstellen ansagen, es wird manches eingeblendet. Für den Rest, denke ich, genügt es, wenn er mir einfach gut zuhört. Ja, der Joschi, eigentlich ein ganz großer, wirklich ein ganz großer in der Bibel. Und bevor ich jetzt über ihn herziehe, möchte ich noch wirklich ein paar gute Worte über ihn sagen. Ich lese auszugsweise einen von mehreren Abschnitten, die man dazu lesen könnte. Es heißt in der Chronik irgendwo: Und Asas Sohn Josaphat wurde König in Jerusalem. Und der Herr war mit Josaphat. denn er wandelte wie vormals sein Vater David, also sein Ahne, im Sinne von Begründer der königlichen Dynastie, und suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel, das ist das Nordreich. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Und im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine oberen Leviten und Priester, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. So hatte Josaphat Reichtum und Ehre in Fülle. Das ist das Positive. Schade, dass er im Umgang mit fremden Leuten, dass dieser Umgang ihm zum Verhängnis wurde und dass Josaphat die Weichen dafür gestellt hat, dass nach seinem Tode und seinem Sohn es mit Juda ganz steil bergab ging. Und die Zeit der Blüte unter seinem Vater und unter ihm sollte für lange Zeit zu Ende sein. Und das ging so. Und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Ahab ist der König des Nordreichs. Für die, die Israels Geschichte vielleicht nicht so gut kennen, nach David und Salomo, hat sich Israel geteilt in ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem und ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Im Südreich hat es immer wieder auch gute Könige gegeben mit geistlichen Aufbrüchen. Im Nordreich hingegen nicht, niemals, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich werde darauf gleich zu sprechen kommen. Im Nordreich in Samaria gab es also ausschließlich gottlose König. Und Ahab war der Böseste von ihnen, sagt die Schrift. Über ihn steht Folgendes geschrieben. Und Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, das war der erste König des Nordreichs, lebte, dass er Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sinonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also mit diesem Ahab verschwägert sich jetzt Josaphat. Er hat seine Frau zur Schwester, seine Schwester zur Frau genommen, wenn ich das richtig verstehe. Also sein Vater Asa, der hätte das niemals gemacht, sich mit dem ungläubigen König von Samaria zu verschwägern. Zweimal steht im Buch der Könige, und es war Krieg zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel, alle ihre Tage. Nun, man muss nicht unbedingt ständig im Krieg sein mit Anders- oder Ungläubigen, in Auseinandersetzungen. Die Bibel sagt, dass wir mit jedem, soweit es an uns liegt, Frieden haben sollen. Aber verschwägern, das geht jetzt wirklich zu weit. Josaphat selbst ist mit dem Einfluss, den er sich da ins Haus geholt hat, vielleicht noch ganz gut zurechtgekommen. Seine Kinder aber nicht. Das sehen wir später an seinem Sohn und Nachfolger Joram. Heißt, 32 Jahre alt war Joram, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre zu Jerusalem und wandelte in dem Wege der Könige von Israel, wie das Haus Ahabs getan hatte. Denn Ahabs Tochter war seine Frau und er tat, was dem Herrn missfiel. Also der hat sich auch wieder verschwägert. Seine Tochter genommen vom Ahab. Das ist sicherlich ein Thema, das vertieft gehört. Die Heirat mit einem ungläubigen Mann, mit einer ungläubigen Frau ist ganz sicher ein fremdes Joch. Wenn es gut ausgeht, dann kannst du vielleicht deinen Glauben weiterhin irgendwie ausleben. Geistliche Gemeinschaft in der Ehe, darauf musst du eigentlich allerdings verzichten. Wenn es schlecht ausgeht, und das gilt besonders für die Frau, dann ist gar nicht sicher, dass du weiterhin einfach so in die Gemeinde kommen kannst, es sei denn, du riskierst, dass die Ehe und die Familie in die Brüche geht. Und schon um der Kinder willen, denke ich, schreckt manche Frau davor zurück. Ich weiß aber auch von Männern, die im Glauben nicht weiterkommen, weil sie vielleicht zu Hause sitzen und warten, dass ihre Frau endlich auch erfasst wird. Wenn es dann soweit ist, dann wollen sie in die Gemeinde kommen. Das ist meistens der Sankt-Nimmerleins-Tag. Was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Fragt Paulus. Wie können wir unseren Leuten da helfen? Was können sie selber unternehmen? Die meisten jungen Leute wollen ja heiraten, habe ich, glaube ich, rauszuhören, und kann ich gut verstehen. Also jemanden, der heiraten will, von den Vorzügen der Ehelosigkeit zu überzeugen, denke ich, ja, ist eine schwierige Geschichte. Wenn jemand gut alleine zurechtkommen kann, dann ist das was anderes. Soweit der erste Streich. Und nach einigen Jahren zog Josaphat hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredet ihn, dass er hinaufzöge nach Ramat in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramat in Gilead ziehen, um doch gemeinsam zu kämpfen? Er sprach zu ihm: Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. Also das ist jetzt der zweite Irrtum, den der Joschi unterliegt. Ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk. Was hindert es also, dass wir gemeinsam in den Kampf ziehen? Er liegt ganz einfach der List Ahabs, der, so steht es im Parallelbericht im Königebuch, ganz geschickt an einen gemeinsamen Wert appelliert. Das heißt dort: Und der König von Israel sprach zu seinen Großen, im Beisein vom Josaphat natürlich: Wisst ihr nicht, dass Ramot in Gilead unser ist und wir sitzen still, anstatt es dem König, der Hand des Königs von Aram zu entreißen? Also das muss doch im Sinne Gottes sein, wir jetzt zusammen um dieses Ramot in Gilead kämpfen. Ramot in Gilead, da werden nämlich alte Erinnerungen wach. Ramot war eine von den 6 Zufluchtsstätten unter Josua, wo man vor dem Blutrecher Zuflucht fand. Schöne alte Erinnerung. Inzwischen aber ist viel Wasser den Jordan hinunter geronnen. Und es ist eigentlich nichts mehr so, wie es damals unter Josua war, als das Volk Israel wirklich eine geistliche Einheit war. Und unter einem Führer, der ein Mann Gottes war, Josua, und vor allem unter einer Lehre, einer von Gott gegebenen Lehre. Sicher, die Lehre in Samaria ähnelt immer noch in manchen Dingen der von Jerusalem. Bei genauerem Hinsehen aber ist sie total verschieden. Und das kam so zustande. Es ist jetzt wichtig, dass wir gut zuhören. Ich lese jetzt vor, was ungefähr 60 Jahre vorher passiert war, unmittelbar nach der Reichsteilung. Das ist die sogenannte Sünde Jerobeams, von der später immer wieder die Rede sein wird, und die hat sich immer fortradiert, bis Israel zerstört wurde. Davon hat sich das Nordreich nie mehr erholt. Da gab es nie mehr ein Zurück zum wahren Wort Gottes. Es waren falsche Lehren, falsche Dogmen, für immer eingebrannt, Widerruf unmöglich. Und das ging damals so hoch, genau so. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Reich war geteilt, zwei verschiedene Könige, das Königreich wird nun wieder an das Haus David fallen, Südreich. Wenn dieses Volk nämlich hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Haus des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabiam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabiam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andere in Dan. Er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und er machte ein Fest am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. An anderer Stelle heißt, es war ein Datum, das hat er sich in seinem Herzen ausgedacht. Am 15. Tag des 7. Monats war er nämlich in Jerusalem das Laubhüttenfest, und er hat sich den 15. Tag des 8. Monats ausgedacht, um den Leuten auch was zu bieten. Dazu kam natürlich zu späteren Zeiten der fatale Einfluss eben von dieser heidnischen Isabel mit ihrem Baalskult dazu. Also da gab es kaum mehr wirklich geistliches Gemeinsames. Josaphat aber in seinem übergroßen Wunsch nach Harmonie, nach Überwindung der jahrelangen Feindschaft, nach gemeinsamer Bekämpfung des gemeinsamen Feindes, ja, wir haben ja gemeinsame Werte, ist total blind dafür. Er sagt, ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. Ein bisschen unwohl, denke ich, ihm dann aber doch. Vers 4. Aber Josaphat sprach zum König von Israel: Frag doch zuerst nach dem Wort des Herrn, also später, aber immerhin. Und die Geschichte, die jetzt folgt, ist so spannend, dass ich den ersten Teil davon einfach ungekürzt vorlese. Es ist immer spannend, wenn richtige und falsche Prophetie aufeinandertreffen. Und der König von Israel versammelte 400 Propheten und sprach zu ihnen: Sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf, Gottes wird es in des Königs Hand geben. Josaphat aber sprach: Ist nicht noch irgendwo ein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Der König von Israel sprach zu Josaphat: Es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin ihm gram, denn er weissagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Nimblas. Josaphat sprach: Der König rede so nicht. Und der König von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach: Bringe eilends her Micha, den Sohn Nimblas. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen an jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria, und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Und Zedekia, der Sohn Kenans, machte sich eiserne Hörner und sprach: So spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprach: Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen, der Herr wird es in des Königs Hand geben. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm: Siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Er sprach, ja, zieht hinauf, es wird euch gelingen. Sie werden in eure Hände gegeben werden. Aber der König sprach zu ihm, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst? Da sprach er, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, sage ich dir nicht, er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Micha aber sprach, darum höre des Herrn Wort, ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Und als dieser so und jener anders redete, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Prophetenmund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. Und siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben. Und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da trat herzu Zedekia, das Sohn Kainans, und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Wege sollte der Geist des Herrn von mir gewichen sein und nun durch dich zu reden? Micha sprach, wahrlich, an jenem Tage wirst du sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verstecken. Aber der König von Israel sprach, nehmt Micha und bringt ihn zu Amon, dem Stadthauptmann, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis und speist ihn nur kärglich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höret alle Völker. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Josaphat also zieht trotz allem mit. Der beste Mann, sagt Spörtchen mal, wenn er sich mal mit dem Irrtum eingelassen hat, tut sich schwer, später etwas dagegen zu unternehmen. Und ihr könnt selber nachlesen, wie Ahab dann umkommt und Josaphat schon umzingelt, zum Herrn schreit und auf wunderbare Weise gerettet wird. Das ist wirklich eine spannende Geschichte und gibt auch einen guten Einblick, wie Gott zu einem guten Teil mit unseren Torheiten umgeht, wie er trotzdem zu uns steht. Zu Hause jedoch in Jerusalem angekommen, schickt Gott ihm einen anderen Propheten vorbei, den Propheten Jehu. Und es ging ihm der Seher entgegen und sprach zum König Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschera aus dem Lande ausgedillt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. So, jetzt sollte man wirklich meinen, das wäre es gewesen mit der Naivität von Josaphat, der war ja ganz lieber in Wirklichkeit, ist aber nicht so. Ahab war jetzt tot, umgekommen, aber da war sein Nachfolger Ahasja, der Sohn von Ahab, genauso gottlos wie sein Vater, aber Geschäft ist schließlich Geschäft. Also, okay, vielleicht kann man weiterschalten. Geld stinkt nicht, sagt man. Womit wir beim dritten fremden Joch wären, das sind die geschäftlichen Beziehungen, Money. Danach schloss Josaphat, der König von Juda, einen Vertrag mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren, und sie bauten die Schiffe in Ezion-Geber. Können wir vielleicht das Bild einblenden? Ezion-Geber. Ezion-Geber, das war für den König vom Nordreich sehr wichtig. So, das sehen wir jetzt vielleicht, da kann man jetzt draufblenden. Ich glaube, Ezion-Geber sehen wir ja da unten. Also Ezion-Geber, wenn man da Schiffe baut, dann ist einem der ganze Bereich bis nach Indien oder runter Äthiopien, wo es viel Gold gab, kann man erreichen. Der König von Nordreich hatte nur die Mittelmeerhäfen und die mit den damaligen Schiffen konnte man nicht über das Mittelmeer gut hinausfahren. So. Also, aber Eliezer, der Sohn Dodowas von Maresha, also wir sind jetzt bereits mit dem dritten Propheten, noch Micha und Jehu, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du mit Ahasja übereingekommen bist, zerstört der Herr dein Werk. Und die Schiffe zerstellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Allerdings scheint es, dass Josaphat in diesem Fall schon, zumindest teilweise auf den Propheten, gehört hat. Der Parallelbericht in 1. Könige lässt nämlich vermuten, dass Josaphat sich im Laufe des Projekts von Ahasja getrennt hat und seine Männer allein losfahren ließ. Das heißt dort: Damals sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat: Lass meine Leute mit deinen Leuten auf den Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Also auf einmal hat er nicht gewollt, weiterhin mit Ahasja zusammenarbeiten. Also bisher hat es doch gewirkt, das Wort des Propheten. Ahasja regierte nur 2 Jahre. Noch ihm, wir können jetzt wegschalten, kommt in Samaria sein Bruder Joram an die Macht, genauso gottlos. Josaphat hat zu diesem Zeitpunkt nur noch relativ kurze Zeit zu leben, was er natürlich nicht weiß, aber er hat noch Zeit genug für eine weitere Dummheit. Und das geht so. Joram, der König vom Nordreich, von Samaria, hat gleich nach seinem Amtsantritt ein Problem mit dem König von Moab. Bis jetzt hat dieser nämlich dem Nordreich Israel jedes Jahr 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Widder als Tribut geliefert. Und auf einmal will er nicht mehr, dieser König von Moab. Er denkt sich sicherlich selbst dessen, macht fett. Aber das geht natürlich nicht, dass der jetzt keinen Tribut mehr zahlt, dem König von Samaria. Das heißt, im zweiten Buch Könige: Nun zog der König Joram in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König von Moab hat mit mir gebrochen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Er sagte: Ich will hinaufziehen. Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Also es gibt schon ein frommes Gerede, ein frommes Gequatsche, das ist mühsam. Und kaum losgezogen, kommt Josaphat dann drauf, dass der König von Edom auch noch eingeladen ist und mit ihnen zieht. Also sind sie zu dritt im Bund. Da ist der Gläubige, Josaphat, der so Halbgläubige, und der ganz klar Ungläubige, Andersgläubige. Armer König von Moab, jetzt kommt diese ganze Übermacht auf dich zu, du wirst die Schaflern schon wieder rausrocken. Gott aber schickt ihnen eine ganz schlimme Krise, sie haben kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel: O weh, der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Josaphat, der Fromme, aber sprach: Ist kein Prophet des Herrn hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortet einer unter den Männern: des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Schafats, der Elia Wasser auf die Hände goss, also sein Diener war. Josaphat sprach: Des Herrn Wort ist bei ihm. Guter Mann, kennt ihn. So zogen zu ihm, also zu Elisa, hinab der König von Israel und Josaphat und der König von Edom. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach zu ihm: Nicht doch, der Herr hat diese drei Könige herbeigeholfen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Hilf uns doch. Elisa sprach: So wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich nicht Josaphat, den König von Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nun einen Spielmann. Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa. Und wieder hilft der Herr aus der Patsche um Josaphats Willen. Bald einmal danach hat er ihn aber aus dem Verkehr gezogen, den Josaphat. Ich fasse zusammen. Zieht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen, warnt Paulus. Ganz wichtig ist hier das Wort fremd. Fremd heißt, dass es nicht von Gott gewollt ist. Wir sind nämlich durchaus und ständig in guten Jochgemeinschaften mit Ungläubigen. Muss so sein, das ist von Gott gewollt. Zum Beispiel ist jede staatliche Autorität von Gott, sagt die Bibel. Und somit sind wir vorbildliche Staatsbürger. In der Firma, damit die Betriebsziele erreicht werden, denke ich, arbeiten wir nicht schlechter als die anderen, sogar wenn der Chef nicht da ist. Ich denke, es spricht auch nichts dagegen, mit einem Ungläubigen gemeinsam als Kompagnon eine Firma aufzumachen. Vorausgeschickt, er ist ein bisschen ehrlicher Mensch und will auch Steuern zahlen und so. Sonst kriegen wir Probleme früher oder später. Ganz sicher ist es falsch, aus welchen Überlegungen auch immer, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die leugnen, dass Jesus der Erlöser ist. Das steht ganz klar im 1. Johannesbrief. Ebenso, wenn ein falsches Evangelium vertreten wird, das lehrt der Galaterbrief. Also, falsches Evangelium heißt Jesus, aber noch was anderes braucht es dazu. Das geht nicht. Das heißt, ich denke, da kommen wir alle her, solo Christo, solo Grazia e sola Scriptura. Jesus Christus soll Gesprächsthema werden in der ganzen Stadt und darüber hinaus in die Dörfer und nicht nur hinter vorgehaltener Hand, wie es heute eigentlich der Fall ist. Das wünschen wir uns. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen werden. Insofern haben wir den Auftrag, immer und zu jeder Zeit als Gesprächspartner, als Freund für alle Menschen jederzeit zur Verfügung zu stehen. Es darf daraus aber kein fremdes Joch werden, wo wir in Sachzwänge hineinkommen, Dinge gut zu heißen, die nicht gut zu sind oder mittragen. Was mache ich, wenn mich als lediger junger Mann Gefühle überkommen zu einer ungläubigen Frau? Ist das ein Problem? Ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das per se kein Problem darstellt. Allerdings, falls die Gefühle erwidert werden, bin ich gefordert, von Anfang an zu kommunizieren, meinen Glauben und auch weiterhin voll zu praktizieren. Ich schäme mich meines Glaubens nicht und besuche auch zum Beispiel weiterhin regelmäßig die Gemeinde. Mal schauen, ob da noch weiterhin Interesse besteht. Unsere Beziehung jedenfalls kann ich sich nur in dem Maß entfalten, wie sich auch das Verhältnis zum Herrn von dieser Frau entfaltet. Ist das nicht der Fall, und da darf ich mir nichts vormachen, dann wird das nichts. Ist natürlich ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Das ist schon klar. Ich kann aber auch im Feuer landen, wenn ich eine heirate, die zwar rechtgläubig ist, aber ansonsten überhaupt nicht zu mir passt und nicht vom Herrn mir zugedacht ist. Das will auch gesagt sein. Also, Geschwister, da kommen wir nicht drum herum, über die Dinge nachzudenken, sie zu prüfen, vorsichtig zu sein, bevor wir uns ein Joch auflegen lassen, den Herrn vorher fragen, ist es gut, dieses Joch für mich? Ihn auch zu hören dann, schon am Anfang, nicht wie dieser Josaphat, der auch die Idee hatte, aber als er schon unterwegs war, ja, ist das Joch aber vom Herrn, dann wollen wir ziehen und ziehen und wollen schauen, dass wir dieser Gemeinschaft auch wirklich unseren Teil beitragen können.